irgendwann auch an einen Zeitpunkt kommt und sich fragen muss, Mensch, was ist denn auch der persönlich beste Weg für einen selbst? Was mir persönlich aber immer wirklich wichtig ist, ist die Bodenhaftung nicht zu verlieren. Menschen, die haben wirklich tolle, tolle Ideen, die aber den Moment verpassen oder nicht den Mumm dazu haben, diese dann tatsächlich umzusetzen.
Willkommen bei Leaders Unplugged, The Stories Behind. Ich bin Hannah und in diesem Podcast spreche ich mit spannenden Führungspersönlichkeiten über ihren Weg. Dabei geht es nicht um den Titel, es geht vielmehr um die Geschichten, die hinter einer Karriere stecken. Wir reden über mutige Entscheidungen, den Umgang mit Herausforderungen und die Top-Learnings, die am Ende den Unterschied machen. Hello und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Leaders Unplugged. Ich habe wieder einen spannenden Gast eingeladen und freue mich so, dass wir gleich mit Daniel sprechen. Für alle, die zum ersten Mal eingeschaltet haben, mir ist ganz wichtig, dass es bei Leaders Unplugged wirklich um die Stories behind geht. Das heißt, es geht nicht um den perfekten Lebenslauf, weil den gibt es sehr wahrscheinlich gar nicht, sondern es geht darum, welche Umwege eine Person eigentlich am Ende dahin geführt hat, wo sie heute steht und aus welchen Umwegen, Herausforderungen und Misserfolgen sie vielleicht rückblickend auch die größten Learnings gezogen hat. Und ja, genau deswegen spreche ich heute mit Daniel. Lieber Daniel, schön, dass du da bist. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Und für alle, die dich noch nicht kennen, vielleicht kannst du dich kurz vorstellen.
Ja, guten Morgen, liebe Hanna. Zunächst mal herzlichen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Ist für mich absolute Premiere, war bis dato noch nie in einem Podcast aktiv, geschweige denn irgendwelchen anderen.
Was für eine Ehre, dass meiner der Erste sein darf.
Ja, du, ich finde es auch super spannend und ja, man lernt ja nie aus, auch mit Mitte 40 nicht. Von daher gebe ich mein Bestes und versuche da einen Einblick zu geben in, ja, zum einen meinen professionellen Werdegang, aber natürlich auch, dass ihr das ein oder andere über mich persönlich erfahrt, was man so vielleicht nicht auf den ersten Blick online findet. Ja, ich bin Daniel, ich werde diesen Monat 45, tatsächlich schon. bin verheiratet, habe eine kleine Tochter, komme ursprünglich aus der Region Bruchsal, also genau zwischen Heidelberg und Karlsruhe. Genau, aufgewachsen in einem mittelständischen Familienbetrieb, groß geworden, dort auch immer fleißig mitgearbeitet, mitgeholfen in den Ferien und so weiter und so fort, habe dann aber BWL studiert und danach meinen eigenen Weg gefunden und bin jetzt mittlerweile doch schon seit 20 Jahren in der Personalberatung aktiv. Unterstütze hier hauptsächlich kleine und mittelständische bzw. mittelständische Familienunternehmen bei der Suche nach Führungskräften via Direktansprache.
Und jetzt hast du gerade schon erwähnt, kommst aus einer Unternehmerfamilie, bist aber sehr offensichtlich ja nicht ins Familienunternehmen eingestiegen, sondern hast dich selbstständig gemacht. Das ist super spannend. Vielleicht kannst du uns da mal mitnehmen, weil gleichzeitig berätst du jetzt auch Familienunternehmen. Wie hängen diese Dinge zusammen und wie kam es zu deinem Weg und deiner Entscheidung, selbst was aufzubauen?
Also grundsätzlich ist so, natürlich hat man ein gewisses Wertekorsett schon mit in die Wiege gelegt bekommen. Themen wie Daniel, man kann nur das ausgeben, was man hat und man muss wissen, wie hat man für sein Geld arbeiten muss und so weiter. Und prägt mich auch noch heute, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber zu deiner Frage, wie kam es eigentlich dazu? Mein Opa hat 1964 die Firma gegründet. Ging dann in die nächste Generation über, sprich meine Mama hat es die Firma geführt und es auch viele Jahre getan. Dann kam die dritte Generation mit dazu, nämlich mein Bruder. Und es gibt ja so einen schönen Spruch auch, zu viele Gockel aus dem Misthaufen, das taugt nicht. Und da wir doch alle, ja, wie soll ich das sagen, Alpha-Tier hört sich immer so negativ an, aber es ist de facto so, da zusammen, ja, vielleicht die ein oder andere Thematik gehabt hätten, was nicht ganz so einfach gewesen wäre an der Stelle. Deswegen habe ich mich grundsätzlich dafür entschieden, für eine Karriere außerhalb vom Familienunternehmen. Ich bin 20 Jahre in der Personalberatung, aber noch nicht 20 Jahre selbstständig. Ich habe nach meinem BWL-Studium in Heidelberg bei einem großen internationalen Personaldienstleistungsunternehmen gestartet. Ja, und habe da 7 Jahre eine doch ganz ordentliche Karriere, so würde ich heute rückblickend sagen, hingelegt. Habe mich dann aber 2011, 2012 entschieden, zusammen mit einem Geschäftspartner die Firma Heinrich & Koll zu gründen. Und ja, spannende Entscheidung definitiv, rückblickend auch sehr mutig, raus aus dem Konzernumfeld. Sehr gutes Gehalt, richtig gute Perspektiven, aber ich sag mal, vielleicht kam dann doch das Unternehmergehen ein Stück weit von zu Hause mit rein, was mich insgeheim immer dazu getrieben hat, mal was Eigenes auf die Beine zu stellen.
Spannende Rückfrage an der Stelle: Wie lernt man denn einen Geschäftspartner oder den Partner kennen, mit dem man dann wirklich bereit ist, diesen Schritt aus der vermeintlichen jetzt Sicherheit oder aus dieser erfolgreichen Festanstellung zu gehen und zu sagen, okay, ich habe jemanden, mit dem möchte ich was aufbauen. Er muss ja besser zu dir gepasst haben, als, wenn ich dem so folge, als dein Bruder mit dem Familienunternehmen, aber du hast ja trotzdem jetzt wieder mit jemandem zusammen gegründet. Wie habt ihr euch gefunden und warum war das perfekte Match?
Perfekte Matches, hört sich immer so eine Partnerschaft an, aber de facto ist es natürlich im Berufsleben nichts anderes, weil man so viel Zeit miteinander verbringt, in der Regel mehr als zu Hause, privat mit dem Partner oder der Partnerin. Ja, ich habe mit Philipp Ruhoff zusammen gegründet. Ganz lustig, Philipp Ruhoff damals war bei meinem Berufseinstieg mein erster Mentor, sprich mein erster Teamleiter. Mhm. Und waren sofort auf einer Wellenlänge, hat immer alles ganz gut funktioniert. Philipp hat sich dann nach geraumer Zeit dazu entschieden, bei der zweiten Executive Search Beratung in Deutschland einzusteigen. Ich hingegen war beim alten Arbeitgeber noch beschäftigt und habe so eher die Führungslaufbahn eingeschlagen. Und wir haben aber schon relativ zügig, als wir zusammengearbeitet haben, immer gewitzelt, irgendwann machen wir was zusammen. Ist natürlich immer so die Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt dafür? Den gibt's de facto nie. Aber wenn man sich nicht traut, nichts wagt, dann bleibt man da hinten dran. So war dann 2012 der Moment gekommen, dass wir gesagt haben, Mensch, lasst uns jetzt einfach versuchen und haben dann zusammen quasi Heinrich & Koll gegründet mit Sitz in München. Und ja, das ganz ordentlich, glaube ich, aufgebaut innerhalb von 7 Jahren.
Und jetzt bist du heute als Personalberater wieder in einem anderen Umfeld, beziehungsweise hast du nochmal gegründet. Das heißt, zu irgendeinem Zeitpunkt habt ihr beiden oder haben sich eure Wege wieder getrennt. Wie kam es dann dazu? Du hast gerade gesagt, ihr habt das sehr ordentlich und erfolgreich aufgebaut. Was hat dich dazu bewogen, dann nochmal eine neue Abzweigung zu nehmen, sage ich mal?
Spannende Frage auf jeden Fall. Die Firma Heinrich & Koll gibt es nach wie vor, muss ich dazu sagen. Also ist weiter erhalten und existiert weiterhin. Wir haben grundsätzlich mal mit der Absicht gegründet, wir wollen eine kleine, feine Beratungsboutique mit Fokus auf den industriellen Mittelstand gründen. Dann kam eins zum anderen, dann haben wir den einen oder anderen Mitarbeiter eingestellt, neue Standorte in Deutschland aufgebaut, ein Research Center in Spremberg gegründet, sodass wir am Ende dann circa 25, 30 Leute waren in über Deutschland verteilt. Jetzt ist es so, dass man, ich sag mal, in der Personalberatung, in der Größenordnung, ich sage mal, weder Fisch noch Fleisch ist. Es gibt die Personalberater, die in einem ganz kleinen Setup arbeiten, wie ich heute auch aktiv bin. Darauf kommen wir vielleicht später nochmal zu sprechen. Oder dann die ganz großen Personalberatungsunternehmen, die Brands, die man am Markt kennt. So kam es dann letztendlich dazu, dass wir gesagt haben, Mensch, wir halten mal Augen und Ohren offen, ob es da draußen vielleicht jemanden gibt, der Interesse hat, mit uns als strategischen Partner zusammen zu agieren. So sind wir dann in Gespräche eingetaucht letztendlich, haben doch einige Gespräche geführt und am Ende kamen wir dann tatsächlich mit einer Firma zusammen aus Nürnberg, Hofmann Personal, kennt man eventuell als Trikotsponsor von Greuther Fürth, saßen da über ein Jahr lang wirklich in regelmäßigen Abständen mit Frau Hofmann zusammen und haben ausgelotet, wie könnte so eine Zusammenarbeit aussehen, und haben uns dann tatsächlich im Juni 2019 die Hände gegeben zum einen, aber auch beim Notar unterschrieben, und somit wurde dann Heineken-Co letztendlich Bestandteil der Hofmann-Gruppe. Und genau, jetzt letztendlich war es dann so, wir waren 2 Jahre nochmal in der Geschäftsführung tätig, beziehungsweise ich war 2 Jahre in der Geschäftsführung tätig und habe nach der Zeit dann einfach gemerkt, Mensch, kulturell gibt es vielleicht das eine oder andere Thema, was dann doch nicht so perfekt zu mir passt, und habe mich dann nach einem kurzen Zwangsurlaub, nenne ich es immer gerne, weil ich hatte ein Wettbewerbsverbot, danach entschieden, nochmal in kleinem Setup zu gründen, in dem ich heute auch aktiv bin.
Spannend, wow. Ich habe so viele Fragen. Vielleicht zuallererst einmal, wie hat es sich angefühlt, so etwas loszulassen? Also wie schwer oder leicht ist es dir gefallen, etwas, was du dann mit so viel Herzblut, schlaflosen Nächten, Schweiß, alles, was dazugehört, aufgebaut hast, dann loszulassen und zu sagen, für mich ist der richtige Weg, jetzt an dieser Stelle zu gehen und auch erstmal zu gucken, wohin ich gehe oder was als nächstes entsteht. Wie war das?
Also grundsätzlich, denn ob es den richtigen Zeitpunkt gibt, das wage ich zu bezweifeln. Für mich hat es sich in dem Moment richtig angefühlt. Aber wie du schon erwähnt hast, war keine leichte Entscheidung, weil es ja de facto mein Baby war, was ich ein Stück weit zurückgelassen habe. Muss aber dazu sagen, dass als ich die Unternehmung verlassen habe, auch Philipp weiterhin in der Geschäftsführung geblieben ist, sodass ich wusste, es ist in guten Händen. Was mir am schwierigsten gefallen ist, ist wirklich, sag ich mal, die Leute, die Kollegen und Kolleginnen da gefühlt sitzen zu lassen, wobei man irgendwann auch an einen Zeitpunkt kommt und sich fragen muss, Mensch, was ist denn auch der persönlich beste Weg für einen selbst? Mhm. Und es war zu dem Zeitpunkt einfach, damals gegeben. Also ich sage, das gesamte Setup fühlt sich gut an, und mir ist wichtig zu sagen, ich bin nicht im Bösen gegangen. Ich habe noch nirgends verbrannte Erde hinterlassen, weil ich lebe nach dem Motto, man sieht sich immer zweimal im Leben. Und so war es auch hier der Fall. Und so war letztendlich dann im Dezember 2022 für mich der perfekte Zeitpunkt, um zu sagen, hey, zieh einen Strich unter alles, sei stolz auf das, was du da erreicht hast, und schau mal, was die Zukunft bringt.
Toll, ja, voll. Und ich glaube, da sieht man auch, dass du halt doch das Unternehmergehen irgendwo in die Wiege gekriegt hast, weil du dann ja auch für dich entschieden hast, das Ganze nochmal neu oder nochmal etwas Neues aufzubauen und das jetzt komplett so aufzubauen, dass es dir und deinen Vorstellungen, deinen Werten und so, wie du dir dein alltägliches Tun vorstellst, halt auch entspricht. Vielleicht kannst du uns ins heutige Setup ein bisschen mitnehmen. Wie sieht deine Arbeit heute aus und wie war auch der Wechsel? Du bist ja quasi geschrumpft, also was die Personalverantwortung angeht, was das Umfeld angeht. Wie hat sich das angefühlt und warum ist es für dich die richtige Entscheidung?
Geschrumpft ist der richtige Begriff, weil wenn man mal zurückguckt, als ich mit Ende 20 den internationalen Personaldienstleister verlassen habe, da habe ich doch in relativ jungen Jahren schon eine relativ hohe Personalverantwortung auch haben dürfen, mit um die 50, 60 Mitarbeiter. Und dann zu gründen und wieder bei Null zu starten, ist natürlich schon der größte Schritt mal gewesen damals. Dann wieder eine Unternehmung, aber unter eigenem, das eigene Setup aufzubauen, war auch hochspannend. Was damals aufgefallen ist, ist natürlich, gerade so als Geschäftsführer, Gründer, man hat immer den Mix zwischen operativer Tätigkeit als Personalberater und den strategischen Themen, wo auch Personalaufbau, Personalführung und so weiter dabei ist. Ja, man befindet sich dann in gewisser Art und Weise immer in so einem Sandwich, versucht allem gerecht zu werden, den eigenen Umsatz benötigt das Unternehmen weiterhin, um auf soliden Beinen zu stehen, aber die Leute müssen ja auch eingearbeitet werden, beziehungsweise an die Handlung geführt werden bis zu einem gewissen Grad. Und das war die Entscheidung für mich zu sagen, hey, ich baue mein eigenes Business nochmal auf, starte nochmal von Null, aber in kleinem Setup, wie ich heute unterwegs bin. Also das bin ich alleine mit zwei Research-Kollegen und Kolleginnen, die mich auf Kandidatenseite unterstützen. Das heißt, ich kann mich zu 100% dem Markt, meinen Mandanten widmen, der Projektarbeit widmen, ohne links und rechts, sage ich mal, andere Schauplätze zu haben, die ich bedienen muss. Mhm. Und so kam es zu der Entscheidung letztendlich ganz klassisch, jetzt weiterhin als operativer Personalberater im industriellen Mittelstand da aktiv zu bleiben.
Und wie kamst du der Zielgruppe, die ja in dem Fall, oder du hast es ja auch gerade mehrmals benannt, sehr spezifisch ist, also familiengeführter Mittelstand, warum genau diese Zielgruppe?
Das rührt eigentlich aus der Tatsache heraus, dass die ganzen oder viele, viele große Brands, die da draußen aktiv sind, hauptsächlich, sage ich mal, die Konzerne bedienen. Also hier unterstützen bei der Personalrekrutierung. Das ist immer ganz gut, wenn es der Wirtschaft wirklich gut geht. Da ist die Nachfrage immer regelmäßig. Es ist hohes Potenzial da an Vakanzen, die zu besetzen sind. Aber um den klassischen Mittelstand kümmert sich keiner, also nur ausschließlich um den Mittelstand. Mhm. Und da kam es dazu, dass wir gesagt haben, Mensch, dieses Angebot gibt es in der Form nicht am Markt. Und wir fokussieren uns wirklich ausschließlich auf den produzierenden Mittelstand. Und mir ist wichtig zu sagen, Mittelstand, das ist jetzt nicht eine quantitative Zahl oder Umsatzgröße, irgendwas dergleichen, sondern das sind eher kulturelle und strukturelle Merkmale, die Unternehmen vorweisen. Fast 100% meiner Mandanten heute sind in Familienhand oder familiengeführt auch noch operativ. Mhm. Und ich fühle mich in dem Umfeld einfach wahnsinnig wohl, weil ich aus einem ähnlichen Setup ja von zu Hause aus komme und weiß, welche Ängste, Nöten, Schwierigkeiten es in diesem Business gibt. Und für mich ist ein absoluter A-Kunde auch ein Kunde, der nur 1-2 Projekte im Jahr an mich vergibt und nicht 10, 15, 20 wie teilweise die Konzerne. Von daher bin ich da völlig fein und bin da auf nachhaltiges Business fokussiert, mit meinen Kunden arbeite ich mit dem längsten Kunden schon über 15 Jahre zusammen. Also Man sieht, die Konstanz ist mir da einfach wichtig an der Stelle.
Dadurch entstehen ja auch so eigentlich am Ende die richtig tiefen Kundenbeziehungen, wo man irgendwie weiß, man kann sich aufeinander verlassen und dann ist der, dann bist du vielleicht auch eher schon gefühlt wie ein eigener Mitarbeiter, der halt immer wieder hinzugezogen wird, weil du kennst das Unternehmen, die Strukturen und das, worauf es dann auch kulturell ankommt. Da vielleicht die spannende Rückfrage, berätst du denn heute jetzt auch deinen Bruder und euer Familienunternehmen? Weil das müsste ja eigentlich in die Zielgruppe fallen.
Gute Frage. Wir gehen regelmäßig ins Sparring, nenne ich es immer gerne. Was gewisse Themen anbetrifft, aber de facto auf Mandatsbasis findet da nicht statt. Also ich glaube, da sind wir beide ganz gut aufgestellt mit anderen externen Partnern, mit denen wir da arbeiten. Aber ich sage mal, wenn man aus so einem Umfeld kommt, so ganz loslassen und über geschäftliche Diskussionen, wenn man sich privat sieht, das geht dann doch nicht so einfach an der Stelle.
Ja, jetzt ist es oder klingt das wie viele spannende Stationen, große Entscheidungen und immer wieder auch den Mut, was Neues anzufangen, den Mut, was anders zu machen, den Mut, für sich selber loszugehen. Gibt es einen Moment, der dich als Person besonders geprägt hat, rückblickend?
Gute Frage. Ich würde mal sagen, den einen bestimmten Moment, der dann so den Push ausgelöst hat, den gab es nicht. Ich würde es eher als gesamten Prozess bezeichnen. Also wie jetzt schon ein paar Mal erwähnt, komme ich aus einer Unternehmerfamilie. Und dieses Werdekorsett, was ich da mitbekommen habe, das begleitet mich auch heute noch. Von daher würde ich sagen, das war so ein kontinuierlicher Prozess. Musste mir viele Themen auch einfach noch erarbeiten. Aber so den einen Moment gab es oder gibt es nicht.
Was sind aus heutiger Sicht so die größten Herausforderungen, mit denen du dich immer wieder herumschlägst? Weil die gibt es ganz bestimmt. Ich glaube, jeder im Unternehmertum kennt das. Und wie lernt man genau mit diesen Situationen umzugehen?
Ja, also ich möchte jetzt nicht auf irgendwelche politischen Themen eingehen. Das unterlasse ich grundsätzlich bei Business Talks. Aber die größte Herausforderung im Speziellen in meinem oder unserem Business finde ich das Produkt, nämlich das Produkt Mensch. Ich sage immer, wenn ich heute zu einem Kunden fahre und verkaufe jetzt, ich sage immer das Beispiel von Kaffeemaschinen, und verkaufe Kaffeemaschinen, in dem Moment, wo mir der Kunde dann unterschrieben hat, ich nehme dir in den nächsten 12 Monaten 10 Kaffeemaschinen ab, dann ist das Thema, ist der Abschluss garantiert und das Produkt steht im Lager. Ja. Das ist leider beim Produkt Mensch nicht so der Fall. In dem Moment, wo sich ein Mandant entscheidet, mit mir ein Projekt gemeinsam anzugehen, dann gehen wir erst auf die Suche nach der passenden Persönlichkeit an der Stelle. Und es ist ja nicht so, dass ich da mit einem Sprinter oder einem LKW vorfahren kann. Dann habe ich übrigens zwei Männer, zwei Frauen, einmal blond, einmal rothaarig, einmal in dem Alter, einmal in dem Alter, einmal mit dem Know-how, einmal mit dem Know-how. Such dir doch einen aus, ist nicht so de facto. Und das ist eigentlich so die größte Herausforderung. Das heißt, es kommt regelmäßig vor, gerade in der heutigen Zeit, interessanterweise auch, dass ich Kandidaten und Kandidatinnen begleiten darf während dem gesamten Prozess, bis ihnen dann tatsächlich ein Arbeitsangebot von einem meiner Mandanten vorliegt. Mhm. Und es trotzdem noch regelmäßig dann zu Absagen ab dem Zeitpunkt kommt. Aus irgendwelchen Gründen, der aktuelle Arbeitgeber hat ein Gegenangebot unterbreitet. Man hat dann doch nochmal intensiver mit dem Partner oder der Partnerin zu Hause gesprochen. Okay, ja. Wenn ich den Spruch höre, soll ich wegen 10.000 Euro mehr wechseln? Ich kann doch sowieso nur einen Schnitzel am Tag essen. Das sind so diese Themen. Und ich sage mal, wie gesagt, eingangs erwähnt, damit umgehen zu lernen, ist nicht einfacher. Aber im Laufe der Jahre wurde ich wesentlich entspannter. Mhm. Besser damit umgehen als früher vielleicht.
Gibt es denn noch Situationen, die dich dann trotzdem zu schlaflosen Nächten bringen? Oder ist es wirklich, dass man eine Resilienz entwickelt und sagt, das geht sich auf irgendeine Art und Weise am Ende schon aus oder es öffnet sich immer eine Tür?
Schlaflose Nächte habe ich deswegen nicht, muss ich sagen, aber habe ich wahrscheinlich auch im Laufe der Jahre jetzt einfach so eine gewisse Souveränität bekommen. Früher war das schon so, dass man dann nachts nicht schlafen konnte, wenn morgen die Entscheidung gefallen ist, die Entscheidung fallen soll vom Kandidaten, unterschreibt er wo oder unterschreibt er wo nicht. Also das schon, da würde ich lügen, wenn das nicht der Fall ist, weil ich sag mal, mein Ziel und warum ich auch meine Mandanten beauftragen, ist ja, der erfolgreiche Abschluss eines Arbeitsvertrages und nicht nur auf die Suche gehen und mal gucken, was da draußen am Markt so verfügbar ist. Aber letztendlich, was ich wirklich gelernt habe, ist, dass man, wie gesagt, immer noch mit Menschen zu tun hat, die auch über Nacht eine Entscheidung noch ändern können. Und das hat man in einer gewissen Art und Weise einfach zu akzeptieren. Was für mich aber immer ein absolutes Credo und mich das wichtigste Thema ist eine offene, klare, ehrliche Diskussion oder Argumentation, warum man was nicht macht. Mhm. Und das hat man heute leider auch regelmäßig, dass da nicht auf beiden Seiten offen und ehrlich miteinander umgegangen wurde. Und das ist für mich wirklich ein Thema, wo ich nach wie vor schwer damit umgehen kann, weil Lügen oder nicht die Wahrheit sagen, damit tue ich mich sowohl privat als auch beruflich extrem schwer.
Es ist ja auch ein guter Wert zu sagen, man steht für Ehrlichkeit, Transparenz, Offenheit, gerade wenn man mit Menschen arbeitet. In dem Zusammenhang warst du ja selbst eine Zeit lang Führungskraft und heute arbeitest du mit Unternehmen zusammen. Das heißt, du hast Einblicke in sehr, sehr viele verschiedene Unternehmenskonstrukte und bestimmt auch verschiedene Führungsstile. Könntest du definieren aus deinen Erfahrungen, was für dich heute gute Führung ausmacht? Am Ende vermittelst du ja auch Menschen in Unternehmen. Das heißt, du guckst dir ein Unternehmen an und überlegst dir auch, okay, ist das ein guter und ein passender Arbeitsplatz für Person XY und suchst nach diesem, ich glaube, ich habe es nach diesem, auch diesem kulturellen Fit. Und der hängt ja auch mit Führung zusammen, weil das ist am Ende sicher ein wichtiger Bestandteil. Genau, also was ist für dich gute Führung?
Ich weiß, jetzt wird der ein oder andere in der Branche mich böse anschauen, wahrscheinlich. Okay. Ich sage immer, die typischen Führungsstile, die es da gibt, mit autoritär und kooperativ etc. Ich weiß nicht, ich bin und war da kein Freund von diesen Begriffen. Für mich ist das Thema immer, ja, situative Führung trifft es eigentlich immer ganz gut, weil man hat ja nie mit dem gleichen Menschen zu tun. Der eine ist erst 2 Jahre im Berufsleben, der andere vielleicht schon 20 Jahre. Das heißt, man muss ja die Leute unterschiedlich führen nach dem Reifegrad, sage ich mal, der Person an der Stelle. Und für mich ist es immer wichtig, das Thema einen Rahmen zu schaffen als Führungskraft, den Leuten eine klare Orientierung mit an die Hand zu geben und vor allem auch versuchen, bis zu einem gewissen Grad die Menschen, die Mitarbeitenden mit einzubeziehen in Entscheidungen. Das heißt, auch wieder hier transparente Kommunikation einfach an der Stelle ist für mich wichtig. Letztendlich muss natürlich, deswegen gibt es auch Führungskräfte, muss man auch mal eine unspektakuläre Entscheidung treffen, aber wenn das kommuniziert wurde und begründet, warum diese Entscheidung getroffen ist, dann finde ich, ist es auch für die Mitarbeitenden einfacher zu verstehen.
Mhm. Und in deiner Rolle, wenn du dann in diesem Zuge häufig auch so als Sparring-Partner zu Rate gezogen wirst oder einfach die Unternehmen sehr lange, sehr intensiv betreust und dann auch andere Belange als die reine, wir suchen jetzt für Position XY eine Person, da kommt ja bestimmt noch mehr dazu. Gibt es so einen Tipp, den du jetzt auch so mitgeben könntest aus der Vielfalt an Unternehmen, die du schon gesehen hast? So ein Tipp, der eigentlich enormen Mehrwert bringt in der Führung von Menschen, in der Zusammenarbeit mit Menschen, der leicht umsetzbar ist, aber einen großen Output eigentlich hat?
Ich glaube, da würde ich gerne das letzte Thema nochmal aufgreifen, eben die Kolleginnen und Kollegen mit einbeziehen an der Stelle und vor allem klar und eindeutig zu kommunizieren. Ist ganz lustig, ich habe gestern gerade mit einem Freund telefoniert, der jetzt auch auf C-Level auf der Suche ist nach einem neuen Job, und der hat mich auch eine ähnliche Frage gestellt und einen Tipp gegeben für Gespräche. Meine Antwort war, sei einfach du, weil letztendlich gerade bei einem Wechsel auf erster oder zweiter Führungsebene, ich sage immer, zu 80% Nasenfaktor und Bauchgefühl wichtig sind und zu 20% die Hard Skills, die aber ein Stück weit auch vorausgesetzt werden. Und was bringt's, wenn da jemand Schauspieler in einem Vorstellungsgespräch und startet dann tatsächlich und man findet was ganz anderes vor? Also für mich ist es auf beiden Seiten übrigens wichtig. Zum einen soll der Kandidat oder die Kandidatin eine offene, ehrliche Einschätzung geben, beziehungsweise sich so verhalten, wie man im normalen Alltag auch umgeht. Aber auch bei der Firma, finde ich, ist es sehr wichtig, weil ich habe auch schon hin und wieder mal erlebt, da wird dann den Bewerbenden was vorgegaukelt, zahlentechnisch, auftragsseitig und so weiter und so fort. Und wenn man dann tatsächlich dort startet oder die dort gestartet sind, komplett was anderes vorfinden. Und ich finde da eine offene, ehrliche Art und Weise von beiden Seiten wichtig. Und nur so, glaube ich, kannst du einer langen, erfolgreichen Zusammenarbeit kommen an der Stelle.
Schön. Ich finde auch, was jetzt richtig hängen geblieben ist, ist wirklich dieser ganz starke Satz mit sei einfach du. Weil wenn du dich eine halbe Stunde im Vorstellungsgespräch als jemand anders ausgibst, dann wird es spätestens dir auf die Füße fallen, wenn du den Job kriegst und jeden Tag auf einmal da bist und gar nicht diese Fassade aufrechterhalten kannst von der Persönlichkeit, die gar nicht dir entspricht.
Ist natürlich nicht immer ganz einfach an der Stelle, weil auch so ein Vorstellungsgespräch ist ja immer eine gestellte Situation in gewisser Weise. Also da ist eine Anspannung da, da habe ich noch die tollsten und größten Manager schon erlebt, wie die in Straucheln kommen, die 20 Jahre CEO bei großen Firmen waren, und im Vorstellungsgespräch hast du gedacht, da sitzt der Hochschulabsolvent letztendlich, sorry, also wenn ich so sage, aber die es dann auch teilweise auch einfach nicht mehr gewohnt sind, solche Gespräche zu führen, muss man ganz ehrlich sagen. Die mussten sich 20 Jahre nicht bewerben an der Stelle. Es hat alles funktioniert. Und dann sitzt man da und scheitern an den einfachsten Fragen letztendlich. Zum Beispiel, was war Ihr größter Erfolg? Was war Ihr größter Misserfolg? Wie sind Sie damit umgegangen? Und so weiter und so fort. Also das sind alles Themen, wo ich sage, das muss vom Herzen kommen. Also da kann man sich nichts aus den Fingern saugen.
Schön, weil du mir eine tolle Überleitung machst, weil ich eine Frage an dich habe, die in diese Richtung geht. Nämlich, gibt es etwas, worauf du stolz bist, was vielleicht auch nichts ist, was sehr offensichtlich ist, jetzt so, ja. So einfach was, worauf du so vom Herzen aus einfach stolz bist und das auch rückblickend immer wieder so machen würdest?
Also stolz, ja, ist natürlich im Berufsleben, kann man schon stolz drauf sein, wenn man das eine oder andere erreicht hat. Was mir persönlich aber immer wirklich wichtig ist, ist die Bodenhaftung nicht zu verlieren. Mhm. Erlebe ich regelmäßig bei Gründern und Gründerinnen, die mal ein gutes Geschäftsjahr hatten und dann denken, sie müssen sich gleich den Porsche oder den Ferrari vor die Haustür stellen. Wo ich sage, Leute, arbeit mal kontinuierlich und endet dann die Früchte in ein paar Jahren vielleicht. Aber kurzfristiger Erfolg, finde ich, das kann jeder mal haben. Also kann jeder mal ein gutes Jahr haben. Für mich geht es darum, dann dieser nachhaltige Erfolg. Und das finde ich schwierig an der Stelle. Aber wenn du mich konkret fragst, worauf ich stolz bin, ich glaube, das ist gar kein berufliches Thema, also sondern eher privater Natur, dass ich es hinbekomme mit meiner Frau, die übrigens auch voll berufstätig ist und auch eine sehr gute Karriere im Banking-Sektor dahinter sich gelegt hat, dass wir es trotzdem geschafft haben, parallel, oder wir schaffen es nach wie vor. Ich bilde mir ein Gut, unsere Kleine da zu erziehen und groß werden zu lassen. Gerade deswegen, weil wir hier in München, wir haben unser soziales Heimumfeld ist woanders. Wir haben hier nicht die großartige Familie, wo man ans Enkelkind mal abgeben kann für 2-3 Stunden, sondern wir müssen gucken, wie man die Bälle da hin und her spielen. Und ich bin da zum einen stolz drauf, wie meine Frau das trotz 100% Job hinbekommt, aber auch in Summe auf uns als Familie, was natürlich nicht ganz einfach ist. Es ist wesentlich entspannter, wenn man zu zweit ist und jeder seinen eigenen Terminkalender pflegen kann, ohne die übereinander legen zu müssen.
Absolut, ja. Ja. Ich glaube, das ist auch was, worauf ihr sicherlich sehr stolz sein könnt, wo euch vielleicht auch eure Tochter irgendwann spiegelt. Und
hoffentlich.
Ganz bestimmt. Zur letzten Frage. Das, was du, ob es jetzt deine Tochter in ein paar Jahren sein wird oder jeder, der jetzt zuhört, was ist so ein ultimativer Tipp, ein großes Learning, ein Kalenderspruch, den du dir immer wieder vor Augen führst, der dir selber sehr, sehr viel hilft und den du jedem anderen mitgeben könntest, als etwas, was den persönlichen Weg prägt und an dem man sich vielleicht auch ein bisschen orientieren kann?
Ja, das ist wirklich, wirklich spannend. Ich glaube, da würden mir einige Themen einfallen, aber so spontan aus dem Bauch heraus fällt mir ein englischer Spruch ein, der heißt, go to bed with a dream, wake up with a purpose. Mhm. Also letztendlich sehe ich immer wieder und mir begegnen ganz viele Menschen, die haben wirklich tolle, tolle Ideen, geschäftliche Ideen, wo ich sage, hey, Wahnsinn, toll. Die aber den Moment verpassen oder nicht den Mumm dazu haben, diese dann tatsächlich umzusetzen. Mhm. Natürlich muss man betrachten, in welcher Phase des Lebens befindet man sich. Ich glaube, mit Mitte 20 setzt man sowas nochmal einfacher um als vielleicht mit 50 an der Stelle. Ja. Aber ich habe auch ganz, ganz viele tolle Gründer schon kennenlernen dürfen, die mit Mitte 50 noch Themen auf die Straße gebracht haben. Und sich getraut haben letztendlich. Und von daher ist das so der Satz, glaube ich, den ich gerne abschließend mitgeben würde. Traut euch, versucht es. Ich sage mal, was kann schlimmsten Falles passieren, dass ihr auf gut Deutsch gesagt auf die Schnauze fallt. Aber ja, schaut nicht nach links und rechts, was die anderen dann sagen, sondern fragt euch heute, wenn ich das nicht vor ein paar Jahren versucht hätte, wo würde ich heute stehen, beziehungsweise hätte ich das Gefühl, was verpasst zu haben.
Schön. Diesem inspirierenden Abschluss habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Ich glaube, den Mutigen gehört die Welt. Und damit möchte ich auch die Zuhörer und dich in ihren restlichen Tag entlassen. Lieber Daniel, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Offenheit. Ich weiß es sehr zu schätzen. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir uns so offen mit anderen, mit der Welt mitteilen. Und trotzdem glaube ich, dass genau das zu sehr viel Inspiration führen kann und anderen auch halt weiterhelfen kann. Genau, für alle, die jetzt irgendwie interessiert sind, ihr könnt ja Daniel sehr gerne mal auf LinkedIn euch mit ihm connecten, vielleicht auch ins Gespräch gehen, wenn ihr Rückfragen habt. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet bei Leaders Unplugged, The Stories Behind, und verabschiede mich in diesem Sinne bis zur nächsten Folge. Vielen Dank.
Danke auch. Tschüss.